Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Hey Matthias, hier ist Sebastian.
Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Jetzt zum vierten Mal. Das erste Mal in Solo-Auftrag, da hast du nämlich dein Solo-Album mal vorgestellt und danach mit Matzen zusammen alles das, was danach kam. Und wir nutzen den freudigen Anlass, dass wir über das neue Album sprechen werden. Und für alle anderen, die vielleicht nicht wissen, wer und wie was Matze sind und machen, hört euch einfach einen der älteren Podcasts an, das können wir uns diesmal ersparen. Aber ich glaube auch, die meisten werden dann nicht so viel Fragen dazu haben. Euch gibt es ja schon ein bisschen länger.
Ja. Also ich höre dann ab und zu auch doch nochmal, ich kenne euch gar nicht, aber wenn man dann doch sagt, das und das Lied, irgendwie du schreibst Geschichte oder lass die Musik an, vielleicht hast du das schon mal gehört, dann klickt es bei den meisten dann doch irgendwie.
Ja, Referenzen sozusagen.
Ja, genau.
Ja. Deswegen, gar kein langes Vorgeblänkel, direkter Einstieg, neues Album, Smile heißt das ganze Stück und ohne jetzt da jetzt viel schon aus Gesprächen vorwegnehmen zu wollen, ist, ich finde, und das beschreibt ihr, glaube ich, auch selber, dass das immer im Gegensatz zum letzten Album Hollywood gesetzt, vielleicht auch nochmal, wo wir vielleicht hin und wieder zu vergleichen kommen werden, schon ein sehr, sehr positives, hoffnungsvolles Album ist. Da passt natürlich auch der Titel Smile ziemlich gut. So ist das ein bewusster Gegenentwurf auch zur Stimmung, die gerade im Lande herrscht, oder einfach nur, ja, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen nach vorne blicken.
Also ich als Songwriter sag das jetzt mal, ich plane das nie. Das passiert einfach so. Also die Songs passieren einfach so. Und die Songs sind aber natürlich auch eine Reaktion auf die Dinge, die in der Welt passieren, die Dinge, die bei uns als Band passiert sind. Und ich finde vieles sehr, sehr herausfordernd gerade. Also sowohl in der Welt als auch mit der Band war es jetzt nicht nur leicht in den letzten Jahren. Wir mussten uns schon nochmal ziemlich gut neu aufstellen, organisieren. Wir haben uns von unserem langjährigen Management getrennt, haben ja ein eigenes Label gegründet. Dadurch sind ganz viele neue Aufgaben entstanden für uns. Es gibt zwei Jungs bei uns in der Band, die Familienväter sind und Familien haben dann logischerweise auch und stressigen Alltag und man wird älter, alle machen mehr ihr Ding, man wird auch schluderig und man muss sich dann ab und zu so die Frage stellen, wollen wir das denn jetzt wirklich mit der Band? Und wenn ja, dann müssen wir alle am gleichen Strang ziehen. Und wenn man dann das Gefühl hat, wie sich das in allen Beziehungen einschleicht, es gibt Parts, die leisten mehr als andere, es gibt Ungleichgewicht hier und da, da mussten wir ganz viel, ja, mussten wir uns ganz viel mit uns selber auseinandersetzen und viel, viel reden und auch viele Missverständnisse aus dem Weg räumen und das hat sich aber gelohnt. Also das letzte Jahr war das Jahr für mich der Konflikte. Ich bin ein konfliktscheuer Mensch und dummerweise sind wir das alle in der Band und wir mussten einfach über viele Dinge sehr gut genau sprechen und als das dann passiert ist, da kam dann auch nochmal ein ganzer Schlag neuer Songs und ich glaube, die Sehnsucht ist einfach gerade total da, den Leuten und uns selber was Positives zu senden. Das ist, ich glaube, das ist auch ein bisschen schon immer der Auftrag der Band, Matzen. Also wir versprühen auch auf der Bühne, glaube ich, viel Lebensfreude und gute Energie. Und ja, das ist irgendwie sowieso in uns drin und jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr.
Ja. Du hast es gerade unter anderem mit mit der Geschichte des eigenen Labels, also Goodbye Logic Records oder Logik, kannst du mir gleich sagen, wie es richtig ist.
Das wäre nach dem Matzen-Song benannt, Goodbye
genau,
Logik. Ja.
Genau, also genau dementsprechend der nächste Schritt, nächster großer Schritt, aber insgesamt, das ist jetzt, glaube ich, euer 10. Studioalbum. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, das ist dann im Gegensatz, wo man immer sagt, wenn die Bands heranwachsen, mehr sich etabliert haben, machen sie nicht mehr so viel selber. Und das geht jetzt so irgendwie mal fast komplett in die komplette andere Richtung. Also von wegen, hast du schon angesagt, eigenes Label. Ihr macht auch euren Social-Media-Content und eure Videos. Macht ihr ja zumindest so im Großen und Ganzen in Eigenproduktion und da steckt ihr alles rein, also euch selber und auch eure Leidenschaft. Das heißt, eher weniger DIY als mehr, andersrum, eher mehr DIY als weniger.
Ja.
Ist der Eindruck richtig, oder?
Ja, komplett. Ja. Ja, das ist schon interessant, wie sich so alles im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Also als wir bei Universal unterschrieben haben, da wurde uns nicht in die Musik reingeredet, das muss ich auch immer sagen, weil das denken viele, so Major-Label, die haben euch doch bestimmt total vollgequatscht und so. Das war da nicht so, aber natürlich in alles andere so. Also, und wir haben es auch gerne abgegeben, wir haben gerne Musikvideos abgegeben. Wir können das ja nicht. Wir hatten immer Leute, die uns beim Produzieren geholfen haben. Genau, Social Media gab es damals noch nicht, aber uns wurde einfach auch vieles abgenommen irgendwie. Und das ist jetzt irgendwie ganz interessant, das wirklich alles selber zu machen. Also wir haben natürlich ein Team, auch ein tolles kleines Team, mit Benny, der uns jetzt total unterstützt. Und dann haben wir Selina noch mit reingeholt. Die macht jetzt Produktmanagement bei uns und die hilft uns ganz viel so bei dem Social-Media-Zeug. Also die ist halt einfach Mitte 20, hat einen anderen Blick auf die Dinge und erstellt dann mit uns zusammen ja Social-Media-Pläne. Sowas kannten wir auch noch nicht. Dann haben wir halt irgendwie was, woran wir uns so woran wir uns festhalten können und uns macht das dann aber auch zum Glück Spaß. Also hätte ich auch gar nicht so gedacht. Wir sind da tatsächlich gerade irgendwie sehr fleißig beim Content erstellen. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das mal so ist, weil für mich war das auch das Selbstverständnis früher immer so, im Musiker sein oder in der Band spielen heißt eigentlich Platten machen und Konzerte spielen und alles andere, die Vermarktung, da soll sich wer anderes drum kümmern. Ich mache natürlich mit. Aber das hat mich auch nicht so viel interessiert irgendwie. Und das ist schon irgendwie ganz spannend, da jetzt genau zu checken, okay, wie viele Vinyl müssen wir denn bestellen? Die Videos drehen wir jetzt alle selber. Die Idee fürs Cover hatte ich auch zum Beispiel den Smiley und das hat dann unser Grafiker total gut umgesetzt. Er hatte erstmal totale Angst davor, weil der meinte, einen eigenen Smiley entwickeln, das ist jetzt, weiß ich nicht, relativ schwierig, aber der hatte halt die geniale Idee, dann einfach dieses Matzen-M zu nehmen und da das Gesicht drauf zu malen. Irgendwie, das nur am Rande. Aber wir haben viel zu tun und finden es aber irgendwie auch gerade ganz gut, weil wir eben auch aufgeräumt haben, und eigentlich alles gerade ganz gerne machen.
Ja, merkt man auch in dem, wenn man sich da euren Content anguckt und was ihr macht und wie ihr das macht, also dass da wirklich sehr viel Spaß auch dahinter steckt. Und auch vor allem gerade so in den Videos. Ein Teil spiegelt sich definitiv auch, da werden wir gleich zu kommen, wenn wir über eine Saison sprechen, definitiv in der Musik wieder. Und dementsprechend starten wir eben auch gleich mit dem Titel Smile, der ja nicht nur der Name des Albums ist, sondern der auch ein Song ist und das auch der erste Song vom Album ist und der erste Song ist, den ihr rausgebracht habt. Das war mit Sicherheit alles genauso bewusst gewählt, macht ja auch ziemlich Sinn. war das relativ schon von Anfang an klar, dass sich das Ganze in diese Richtung entwickeln wird und dass das so der Aufhänger des Albums sein wird? Oder seid ihr da noch mit anderen Gedanken umhergegangen, bevor ihr gesagt habt, okay, das ist es jetzt? Also du hast von dem Smiley erzählt und dann ab dem Zeitpunkt muss es ja vorher schon festgestanden haben, dass das auch so das Kernding des Albums sein will.
Ja, nee, das war überhaupt nicht so geplant. Also wir hatten im letzten Sommer so unsere letzte Woche, wo wir gesagt haben, wir produzieren jetzt die Platte zu Ende. Weil wir haben das ja alles auch selber gesteuert, weil wir haben alles komplett im Proberaum aufgenommen und haben dann jetzt nicht alles am Stück aufgenommen. Das ist ja dann so das Praktische, dass man dann immer, also weil man kein Studio zahlen muss, einfach immer dann aufnimmt, wenn man Bock hat. Und dann waren wir aber so weit, dass wir dachten, okay, das Album ist jetzt da, lass uns jetzt noch einen letzten Feinschliff machen und dann ist gut, dann geben wir das ab in den Mix. Und dann kam noch das Lied Smile um die Ecke.
Also als letztes quasi?
Als allerletztes, ja. Und es kam auch total schnell irgendwie so. War so, da ist eine Idee. Und dann hatte ich irgendwie diesen Refrain, Smile for me, my love. Und jetzt, ja, irgendwie, vielleicht ein bisschen kitschig, aber irgendwie auch ganz geil. Und dann nehme ich erstmal diese englische Zeile als Platzhalter und dann denke ich mir noch irgendwas anderes aus. So, und ja, das haben wir dann auch rasend schnell irgendwie aufgenommen, dieses Lied. Und dann bin ich auf die Suche nach einer anderen Zeile gegangen, habe auch mit Freunden gesprochen und mit meiner Freundin Lisa, die ja auch Musik macht und die mir oft beim Texten so hilft und so. Und irgendwie haben wir aber keine Ersatzzeile gefunden. Und dann ist es irgendwie bei diesem englischen Refrain geblieben. Und dann kam so eins zum nächsten, weil wir hatten auch schon in unserem kleinen Team drüber gesprochen, so, ja, wie nennen wir die Platte und so. Das ist ja immer der gleiche Pain in the Ass jedes Mal, wenn man was veröffentlichen will. Also, wie nennen wir das Viech? Und dann war das wie so eine Eingebung. Ich so dachte, das ist, eigentlich ist es doch, eigentlich erzählt die Platte doch auch genau das irgendwie. Also lass uns der Welt ein Lächeln schenken. Das ist alles anstrengend genug. Und lass uns die 10. Platte ja auch mit einem Lächeln beginnen. Und dann Artwork, erste Single. Und das war dann uns allen irgendwie klar, dass das genau so passieren muss.
Ab dem Moment hat es dann gepasst. Da musste aber erst ganz zum Schluss der Song erstmal kommen.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Ja, habt natürlich, ihr werdet nicht matzen, wenn ihr nicht matzen werdet, nein, anders, wenn ihr nicht politisch auch werdet, so. Das seid ihr das immer schon gewesen irgendwie. Es ist aber zwischendurch in den letzten Jahren auch immer mehr geworden. Ihr habt nach eurem letzten Album Hollywood noch den Song Faust hoch rausgebracht, unabhängig von allen Plattengeschichten, um Stellung zu beziehen. Und fand ich total klasse, fand ich auch total wichtig. Und in diese Kerbe haut auch der nächste Song rein, den er dann rausgebracht hat, nämlich Auf die Barrikaden. Der hat zum einen den politischen Hintergrund, wo du gleich noch ein bisschen was zu sagen kannst, aber der hat auch tatsächlich was ganz Besonderes. Ihr startet nämlich da wirklich so mit so einem Oldschool-Rap-Groove erstmal. Da gibt es ja auch eine kleine Hintergrundgeschichte zu und vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
Ja, eigentlich ging das so los, dass ich hier in meiner Wohnung in Berlin morgens saß und die Balkontür war offen. Ich wohne hier an der Kreuzung, die ist ziemlich laut und da ist unten ein BMW langgeballert, der irgendwie Hip-Hop laufen lassen hatte, mega laut. Und der Beat war tierisch und der Text war unterirdisch. Und ich dachte dann so, ich hätte irgendwie auch mal Bock, ein Lied mit einem richtig fetten Beat zu schreiben. Und dann habe ich mit dem Beat angefangen und hab drüber nachgedacht, was ich da eigentlich erzählen möchte. Und ich habe schon gemerkt, irgendwie, es macht Spaß, das ein bisschen wütender zu singen. Und dann war mir relativ schnell klar, okay, das kann ein politisches Lied werden. Und Da machen wir vielleicht ein paar mehr Türen auf. Mit Faust hoch haben wir uns schon konkret ausgesprochen gegen diesen, ja, man muss ja wirklich sagen, Faschotrend, den es da gerade gibt, der ja einfach deprimierend wirklich ist. Auch, dass so viele junge Leute diese schreckliche AfD wählen, ist einfach nur deprimierend und dass da die Weitsicht fehlt und der Blick auf die Geschichte, dass man, dass viele Menschen das nicht erkennen und aus Frust diesen billigen Weg wählen wollen, das ist einfach nur frustrierend. Also, dass man menschenverachtende Gedanken, dass man denen so stark jetzt was entgegensetzen muss, das ist nervig, aber das muss man jetzt. Und das ist auch was ich nicht so richtig plane. Das passiert dann auch einfach. Da wird dann Druck auch rausgelassen. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, auch wenn wahrscheinlich die meisten Menschen wissen, wo wir politisch stehen, ist es jetzt gerade noch mal wichtiger, es noch mal deutlicher zu sagen und Leute mitzunehmen und vielleicht auch zum Umdenken zu bringen, weil wir sind keine Menschen, die Kritik äußern, indem sie andere Menschen runtermachen und beschimpfen, sondern wir machen das schon mit offenen Armen eigentlich immer eher und mit einem großen Herzen. Wir wollen auch niemanden ausschließen oder so. Ich habe dann eben halt so die Hoffnung, dass wenn Leute sich zu unserem Konzert verirren, die lass die Musik an gut finden und aber trotzdem die AfD wählen, dass die durch unsere Ansagen, durch die Präsenz vielseitiger, bunter, toller Menschen in einem großen Raum vielleicht zum Umdenken gebracht werden oder so. Ja, deswegen kommt immer mal wieder ein politisches Lied von uns.
Als du angefangen hast, mit diesem Oldschool-Rap-Geschichten zu arbeiten, was haben die Leute um dich drumherum gesagt? Haben die das erstmal ernst genommen, bevor du mit dem ernsten Text angekommen bist? Oder haben die eher gesagt, okay, was macht er jetzt?
Also, es geht ja erstmal ins direkte Bandumfeld und da sind alle ziemlich ausgerastet vor Glück. Weil wir ja auch, das liegt ja auch in der Verwurzelung der Bandgeschichte. Wir haben ja so auch angefangen, also wir hatten ja zwei Bands früher, die eine war eine englischsprachige Grunge-Band und das andere war so ein Crossover-Rap irgendwas Gemisch, wo wir auch dann schon die Beastie Boys und Run DMC und Rage Against the Machine, Public Enemy und so ein Zeug einfach auch gehört haben und natürlich auch Such a Search und sowas, weil das ja auch deutschsprachig war. Und ja, insofern liegt das irgendwie so ein bisschen in der DNA der Band und das fanden alle ganz gut. Im anderen, größeren Umfeld hat es ein bisschen polarisiert, habe ich gemerkt. Das war, fanden jetzt nicht alle sofort cool. Das stimmt schon auch.
Und zurück dann zu dem politischen Inhalt. Für euch ist man das ja, weiß man das und erwartet fast, kann man nicht sagen, aber man nimmt das eben genauso auf, wenn ihr das bringt. Aber glaubst du, dass es insgesamt auch anderen Bands oder Musikern besser stehen würde, egal ob musikalisch oder nicht, klare Haltung zu zeigen? Oder sagt ihr, okay, was die anderen machen, ist es eigentlich egal, Hauptsache wir machen das erstmal für uns?
Nö, ist nie egal, finde ich. Ich habe mich jetzt gefreut, dass die Toten Hosen auch relativ klar in ihrem neuen Song Darstellung beziehen. Von denen kennt man das auch und trotzdem freut man sich dann, dass die wieder sowas machen. Ich fand das bei Zartmann super, zum Beispiel auch. Also es gibt ja auch viele, die was machen. Oder Nina Schuber ist da auch relativ deutlich. Ich glaube auch Lena Meyer-Landrut hat sich auch klar mal gegen die AfD ausgesprochen. Es ist dann halt anstrengend und das haben wir auch gemerkt, weil man denkt immer so, man ist ja, das ist ja, ist ja völlig klar und in seiner Bubble kriegt man dafür Zuspruch, aber dann geht es ja erst richtig los. Dann, ja,
dann kommt Social Media und dann kommen die ganzen Kommentare. Ja.
Genau, und dann genau. Und dann muss man schon echt auch ein dickes Fell haben. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das verstehen kann, dass viele sich deswegen dafür entscheiden, lieber nichts Politisches zu machen. Aber ja, Es ist schon echt anstrengend. Dann.
Ja, das glaube ich, ja.
Ja. Ja, und klar, also auch gerade von vielen Leuten, von denen man irgendwie weiß, dass die auch keinen Bock auf Nazis haben und sehr berühmt sind und ganz zugängliche Popmusik machen, von denen würde ich mir schon auch wünschen, dass die jetzt in diesen Zeiten, wo einfach die AfD so stark ist, dass man da zusammen sich zusammentut einfach und
Ja.
einfach klarstellt, wir machen das nicht mit. Das geht nicht.
Ich greife mal ein Thema auf, wo wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen haben, nämlich eure Videos. Und da ist mir erstmal, bevor das letzte rauskam, wo wir auch noch drüber sprechen, neue Erinnerungen, aber da ist mir 1995 natürlich extrem aufgefallen, weil ja, ihr verarbeitet da altes Material von euch, Bildmaterial von euch, weil es einfach zu dem Song passt. Also 1995 logischerweise ist eine Jahreszahl, die mit euch verbunden ist, die Zeit, die ihr quasi damals so verlebt habt. Ich weiß nicht, wie alt ihr da gewesen seid. Teenageralter, 12 bis 15, 16.
Ja, sowas, genau.
Ja. Hattet ihr Angst, den Song dazu, als ihr das Thema angefangen habt, dass es irgendwie kitschig wird? Oder habt ihr gesagt, okay, wir gucken jetzt einfach mal in uns, wie war das eigentlich damals?
Ja, wie war das denn? Also, ich fange dann immer so an, Songs zu schreiben und habe irgendeine kleine Idee und weiß dann aber selber gar nicht, wo die endet. Und ich habe mich einfach erinnert an eine konkrete Situation, als ich so, ja, für 13, 14 war, und das muss um 1995 gewesen sein, dass ich so mit Freunden, die wirklich aussahen wie richtig krasse Punks, das waren so Waldorf-Schülerinnen, und die fand ich einfach so cool, weil ich auf dem Dorf sowas noch nicht gesehen hatte. Und mit denen habe ich mich so angefreundet und bei dem einen, beim Felix, haben wir immer zu Hause abgehangen und in seinem Zimmer, weil sein Vater war auch nie da oder selten, da haben wir immer Party gemacht. Aber jetzt nicht so, also wie man halt Party mit 13 macht, also jetzt gar nicht so mit Saufen. Also das ein oder andere Bier wurde da vielleicht schon mal so entdeckt, aber das war nicht so, das hatte jetzt nicht so was Selbstzerstörerisches, sondern eher so, es hatte einfach Lebensfreude eigentlich. Punkrock hören und im Zimmer pogen bei Strobolicht. Das haben wir halt, das haben wir wirklich gemacht mit so 7 Leuten auch. So scheißegal. Und das ist halt so ein Gefühl, das habe ich abgespeichert und ich finde es irgendwie schade, darüber nicht zu singen, dachte ich. Und dann habe ich angefangen, das in einem Text zu verklausulisieren oder da irgendwie drumherum zu schreiben, bis dann ja zum einen mein Freund Rudi Meier von der Band Bikini Beach, liebe Grüße, meinte, ja, aber was willst du denn eigentlich erzählen? So, weil der hat den Text nicht verstanden. Und dann habe ich ihm von der Situation erzählt und dann meinte er, ja, aber dann schreib doch darüber. Und ja, und das habe ich dann aufgegriffen und mit Lisa zusammen dann irgendwie diesen Text geschrieben. Und das ist dann, ja, also ich hatte nicht das Gefühl, dass das kitschig ist oder so. Ich hatte einfach das Gefühl, dass das genau so war. Und Nostalgie-Songs sind ja jetzt nicht immer geil und so. Auf der anderen Seite gibt es halt Phasen im Leben, die zum Großen und Ganzen irgendwie dazugehören und die ich interessant finde. Und deswegen hat das Spaß gemacht und deswegen teile ich das irgendwie gerne. Und die Bilder haben das einfach so komplett gemacht, die Sascha da gefunden hat im Archiv von unserem Vater, der ja bei jeder kleinen Veranstaltung oder in jedem Jugendzentrum oder in der Schulaula oder wo auch immer, der hat immer draufgehalten mit der Kamera und ja, oder auch im Urlaub, wenn dann Freunde von uns mit waren und so und wir völlig daneben aussahen und so, dann ist das jetzt einfach total witzig, auch sich anzugucken. Und ja, ich finde das irgendwie schön, den Leuten das auch zu zeigen. So waren wir. Und es gibt dann eben auch die Bilder dazu und man kommt uns da vielleicht auch einfach so ein bisschen näher mit.
Würdest du jetzt so im Nachhinein sagen, es ist dann ein nostalgischer Song, aber ist es eher sowas wie eine Sehnsucht oder eher so eine Bestandsaufnahme von dem, was man eben jetzt nicht mehr hat, was ja verloren gegangen oder auf alle Fälle einfach nur als Retroperspektive betrachtet? Also eher die Nostalgie und die Sehnsucht oder eher so, ja, das war's, das war auch schön, aber jetzt ist auch eine andere Zeit.
Ich bin eigentlich immer sehr glücklich in der Zeit, in der ich lebe. Ich gucke da gerne zurück und manchmal habe ich bestimmt auch in kleinen Momenten sowas wie eine Sehnsucht, aber ich glaube, das ist auch wahrscheinlich normal. Aber ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr 13, 14 Jahre alt bin und verunsichert und verpickelt. Ja. Nee, das ist tatsächlich einfach was, auf das ich irgendwie gerne zurückgucke. Ich glaube, so kann ich das, glaube ich, kurz und knapp sagen.
Den nächsten Song, den ihr rausgebracht habt, der ist eigentlich sowas wie eine Fortsetzung von 1995, finde ich, weil wir haben jetzt gerade über das damals gesprochen, auch die Erinnerungen daran. Und in dem anderen Song, eben, der heißt Neue Erinnerungen, geht es wirklich darum, nicht nur sich an den Alten zu erfreuen, sondern auch wieder neue zu erschaffen. Und ich muss das jetzt mal ganz persönlich aus mir heraus sagen, ich habe ganz selten in den letzten Jahren einen Song gehabt, der mit den ersten Zeilen mich so glücklich gemacht hat. Also der erste Satz, wir müssen mal wieder ans Meer, und dann mit dieser Melodie, da habt ihr mich schon, da hättet ihr danach sonst was singen können, da habt ihr mich schon gehabt. Also also das auch das andere, was ihr danach gesungen habt, hat alles getroffen, aber ich finde, es ist ein total schöner Song, gerade wenn man sich wieder mit den Sachen auseinandersetzt. So, erstmal das, was vorher war, nämlich 1995, und dann das, was vielleicht auch gerade im Moment alles gerade nicht so toll ist. Und trotzdem kann man sich positive oder sollte man sich positive Neuerinnerungen schaffen und nicht irgendwie das so alles hinnehmen oder übergehen oder sonst irgendwie, sondern ja, eine positive Sicht und eine ja, fast produktive Sicht, also Erinnerungen schaffen, heißt ja auch wirklich, das gezielt anzugehen. Und das finde ich eine absolut positive Message.
Ja, das freut mich total. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Ja, genau darum ging es mir ja auch. Ich muss sagen, dass ich diesen Refrain schon ja 5, 6 Jahre mit mir rumgetragen habe. Ich habe auch 5, 6 Lieder um diesen Refrain rumgeschrieben, aber das war es irgendwie nie. Der ist eigentlich im Kern in der Corona-Zeit noch entstanden, als alles immer gleich war. Wo man so sehr isoliert war. Wir erinnern uns nicht gerne, aber nee. da hatte ich irgendwann so das Gefühl, erstmal alles cool für alle, so, ist jetzt anders, speziell, okay, wir nehmen das mal an. Und man hat so angefangen dann, also mir ging es auf jeden Fall so, ich glaube vielen anderen auch, dass man so dann angefangen hat, sich an Dinge zu erinnern, wie man sich mit Freunden getroffen hat, wie man im Urlaub war, wie man Konzerte gesehen hat, wie man vielen Menschen einfach was zusammen gemacht hat und so. Und das war dann so eine lange Zeit, in der das gar nicht stattgefunden hat, dass man sich immer einfach so immer mehr erinnern wollte und irgendwann diese Erinnerungen wirklich gefühlt aufgebraucht war. Und daher kam dieser Gedanke zu sagen, wir brauchen neue Erinnerungen. Und ja, und dann irgendwann letztes Jahr oder so hat es erst Klick gemacht. Tatsächlich auch, als ich in Griechenland am Meer nach einer irgendwie echt anstrengenden Zeit endlich da angekommen bin und da lag und auf meinem Handtuch und da sag ich so, wir müssen mal wieder ans Meer. Sofort mein Telefon gesungen und dachte auch, jo, das ist, ich glaube, ich habe zwar erst diese eine Zeile und die hatte ich ja auch gekriegt, das ist ja das Schöne, aber ich dachte, das ist es. Das ist eigentlich relativ egal, was jetzt kommt. Damit habe ich das Lied geknackt.
Ja, ihr habt auch ein tolles Video dazu gedreht. Also ihr wart auch am Meer. Wo seid ihr gewesen? Es war aber nicht Griechenland, oder?
Auf Sizilien waren wir.
Sizilien, okay.
Ja.
Ja.
Genau. Ja, da waren wir in einem Haus in den Bergen. Dummerweise, weil es war im März und wir hatten da eine andere Vorstellung von Sizilien. Also es war einfach bitterkalt da oben. Es hat so, sogar manchmal geschneit und so und immer. Wir sind dann immer zu den Spots gefahren, wo halt besseres Wetter war. Aber die waren halt unten natürlich am Strand. Und dann sind wir jeden Tag ungefähr 6, 7 Stunden Auto gefahren.
Sieht man den Bildern nicht an, dass es so kalt war, muss ich ganz ehrlich sagen. Habt ihr gut
Ja, da
hingekriegt.
unten ging es auch. Und da ist auch ein gute Laune-Filter drauf, der es auch alles 5 Grad wärmer macht.
Ja, stelle ich mir dann auch anstrengend vor, wenn man eigentlich lieber in seiner Daunenjacke am Strand lang laufen würde. Aber es scheint ja irgendwie gepasst zu haben. Also ihr habt das zumindest so glaubhaft transportieren können, dass das Video auch sehr schön zum Song passt.
Ja, schön, danke schön, freut mich.
Kommen wir mal zu ein paar anderen Songs, die nicht vorher rausgekommen sind. Wenn du so mal überlegst, das sind jetzt unterschiedliche drauf. Wir haben von den politischen, von den fröhlichen Sachen gesprochen. Hast du einen Song, den du für persönlich, ja, ich finde immer nicht das richtige Wort, vielleicht für unterschätzt hältst, weil wenn es dann so draußen ist, ist keine typische Single, vielleicht läuft er nicht live oder sonst irgendwie so ein Albumsong eigentlich. Und die haben es ja meistens auch verdient, gehört zu werden, aber das gibt eben immer mal diese Songs, die dann vielleicht zum ersten bei dem Hörerinnen ein bisschen untergehen und dann eben vielleicht auch so in der Masse beim Konzert. Hast du da irgendeinen, den du jetzt nochmal den HörerInnen besonders ans Herz legen möchtest?
Ich mag den letzten Track auf dem Album sehr gerne. Ein Licht heißt der. Und der ist einfach auch, der ist keine klassische Single, nehme ich jetzt mal an. Der ist da dafür, glaube ich, auch zu lang. Aber der hat etwas, was, glaube ich, weiß ich nicht. Das ist, der Text ist relativ mystisch und so, aber ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich in dem Lied mehr preisgebe als in jedem anderen, weil das Gefühl so intim ist. Also ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Das ist, glaube ich, die Kraft der Musik. Das ist die Melodie, die Melancholie da drin. Das ist einfach hundertprozentig das, was ich an Musik liebe. Das haben wir versucht in das Lied reinzubringen, ohne dass ich dir jetzt genau sagen kann, worum es da eigentlich geht.
Ich kann es nachvollziehen. Also habe jetzt schon ein paar Mal hören können und tatsächlich bin ich bei dem auch ziemlich lange hängen geblieben. Erstens, weil er auch länger ist als die anderen. Ich finde, der hat so einen mächtigen Abschluss. Das sind so Grunge-Gitarren drauf. Ich bin so und so. Ich liebe diesen Sound, der sich da immer so ja, fast durch den Song durchwälzen und trotzdem das nicht so extrem ja heftig enden lassen, sondern es passt irgendwie. Also du hast es gerade, es hat eine Energie, würde ich sagen.
Ja, das ist schön, dass die bei dir ankommt. Weil ich, ja, und auch schön zu hören, weil das ist jetzt eines der ersten Interviews. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal über die Platte so konkret gesprochen habe mit irgendwem. Und ja, das ist sehr schön zu hören. Das ist ja immer, man sendet ja raus und hofft, dass es das irgendwie verstanden wird. Und das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg.
Naja, verstehen ist ja, weißt du ja selber, es liegt ja immer im Auge des Betrachters. Das heißt, letztendlich ist das, was ich bei dem Song empfinde, raushöre und ob sich der Künstler in dem Moment ihr euch genau das gleiche gedacht oder nicht, ist dann auch erstmal sekundär.
Ja, ich glaube, es geht ums
Sondern
Fühlen, ne? Das ist es wohl
ja.
eher, ja.
Ganz genau. Also und da kann man das eher an dem Gefühl festmachen und allein durch. Ja, er hebt sich dadurch ein bisschen ab und da das Sache auch länger ist, passt er, glaube ich, auch ganz gut als Abschluss auf das Album. Wobei ich weiß, dass ihr Bands euch immer ganz lange und diskussionsfreudig damit auseinandersetzt, in welcher Reihenfolge irgendwelche Songs kommen. Das mit Smile war relativ schnell klar. Wahrscheinlich gab es da ein Hauen und Stechen zwischen den ganzen Songs, die dazwischen kommen. Oder wie ist es diesmal bei euch gewesen?
Ja, ich finde eben, ja, ist ja klar, dass man sich das sehr genau überlegt, weil es geht ja um alles. Also es ist natürlich auch nur Unterhaltung am Ende. Es ist etwas, was die Leute sich anhören und dann hören sie irgendwas anderes und sehen irgendwas anderes. Aber es ist ja unser Leben gerade. Also und es ist uns wahnsinnig wichtig. Jedes Album ist immer wieder wahnsinnig wichtig. Das jetzt vielleicht nochmal besonders, weil wir so, ich weiß nicht, ich fühle irgendwie so eine große Verantwortung für uns gerade. Ich weiß auch nicht, ich glaube, die fühlen wir alle in der Band gerade. Wir sind verantwortungsbewusster, das kann man, glaube ich, sagen. Und ich weiß gar nicht, wer es vorgeschlagen hat, ein Licht am Ende. Ich fand es auf jeden Fall genau richtig auch. Also ich sehe das so wie du. Ich finde, das ist ein schöner Ausgang, der irgendwie auch die Wurzeln der Band zeigt und auch musikalisch irgendwie nochmal so richtig aufmacht irgendwie. Ich weiß noch, dass ich in Konflikt geraten bin mit Moritz, der die Platte gemischt hat und der auf dem Vinyl-Master gemacht hat. Und Vinyl ist uns sehr, sehr wichtig. Und Moritz auch. Und der meinte, ja, also den als letzten Song auf der Platte, das ist eigentlich nicht so geil, weil die letzten Songs, je enger das zum Kern der Platte geht, das klingt ja dann schlechter. Das ist so, ich weiß nicht, ob das irgendjemand hört am Ende, aber er hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht. Aber ich dachte auch, es ist inhaltlich so wichtig und stärker, dass ein Licht da zum Schluss ist, dass wir darüber mal hinwegsehen. Deswegen haben wir auch nur 12 Lieder auf der Platte, weil die Platte gut klingen muss. Und wir konnten uns kein Doppelalbum diesmal leisten.
Das habe ich tatsächlich, also ich habe mich schon sehr viel mit Vinyl auseinandergesetzt, auch audiophilen Geschichten, aber dass die Songs, die am Ende sind, schlechter klingen, weil die Spuren, die Rillen kleiner sind, das habe ich bis jetzt, ist mir tatsächlich noch nicht aufgetaucht. Habe ich vielleicht wieder was gelernt. Also,
ja, es ist witzig, mir war es auch nicht klar. Es ist wohl auch so, dass der Bass verloren geht, je weiter das, genau.
Okay.
Ja.
Sehr interessant. Ich habe es jetzt noch nicht auf Platte gehört. Ich werde aber, wenn ich es auf Platte höre, mal direkt drauf achten. Ich werde mit Sicherheit keinen Unterschied hören, aber soll ich ja wahrscheinlich auch nicht. Ist dann wahrscheinlich auch ganz gut so. Ihr habt euch mit der Platte aber auch noch so ein paar andere Vergangenheitssachen rausgepickt. Ihr habt nämlich Love is a Killer Part 2, also zweiten Teil, ersonnen, will ich mal sagen, was eine Fortsetzung eines Kollabo-Songs aus 2012er Album.
Richtig.
Glaube ich. Ist.
Ja.
Ich musste kurz die Alben durchzählen, aber das müsste das Album sein, wo Lass die Musik an drauf ist, ne? Um allen HörerInnen das, glaube ich, ein bisschen näher zu bringen. Oder ich täusche mich gerade.
Nee, du hast recht. Ja, da war das drauf.
Okay. Mein Gedächtnis funktioniert noch ein bisschen. Wie seid ihr drauf gekommen? Es gibt viele Songs, von denen man vielleicht einen zweiten Part aufnehmen könnte, aus welchen Gründen auch immer. Wie seid ihr gerade auf den gekommen?
War keine Absicht. Das ist ja irgendwie ein komisches Lied. Es ist auch melancholisch. Es hat aber auch eine so eine Tragikomik in sich, finde ich. Und trotzdem aber auch schon irgendwie so echte Gefühle. Keine Ahnung. Also es war dann halt dieser Refrain da, deine Liebe tötet mich und so. Und da ist so eigentlich schon ein großes Tennis. An was erinnert mich denn das? Auch dieser ganze Vibe von dem Lied und so. Und dachte ich, ja, das ist ja eigentlich wie Love is a Killer. Und dann habe ich das, glaube ich, so zum Spaß gesagt, weil so zu meinen Bandkollegen, wir können ja Love is a Killer Part 2 machen. Und und dann haben wir das gemacht. Und ich finde es aber auch inhaltlich, schließt es gut an, so, weil Teil 1 ist ja so die, da geht es ja ganz klar um eine Beziehung, die zu Ende geht die mit dem Tod endet. Und im zweiten Teil, ich weiß nicht, Hast du eine Ahnung, worum es geht?
Ich weiß es nicht. Also ich habe versucht, ich hab natürlich relativ schnell, nachdem ich den, ich glaube, das erste Mal durchgehört habe, bin ich erstmal zum Original, also zu Part 1 zurückgesprungen. Habe wahrscheinlich dadurch schon wieder den Faden von Part 2 verloren. Das ist so ganz, ganz merkwürdig. Also ich bin dann immer so, ich gucke durch, bereite mich so ein bisschen auf den Podcast vor und mache dann die Songs da und dann kriege ich dieses Ding und dann merke ich sofort, okay, jetzt musst du danach hören. Und so bin ich fast eher bei Part 1 hängen geblieben als bei Part 2. Das ist so, deswegen weiß ich gar nicht. Das erste, ich denke schon, also die Grundidee oder die, das Fortgeschriebene, das passt schon, aber der zweite Teil des Songs.
Naja, es geht ja auch im ersten eigentlich auch um Abhängigkeiten und im zweiten ist es, geht es eigentlich eher um abhängig machende Substanzen. Das war der Gedanke dabei. Und das fand ich irgendwie als Erweiterung des Themas irgendwie ganz spannend. Eine Substanz kann dir natürlich eigentlich gar keine Liebe geben, aber sie kann es suggerieren. Und sie kann dich auf jeden Fall auch töten. Und das fand ich einfach, fand ich spannend und auch in Bezug auf Teil 1, wo es eben auch um Abhängigkeiten geht, aber eher um Zwischenmenschliche.
Also ist eine Ebenenverschiebung auf Part 2.
Genau. Ja.
Haben wir es zusammengefasst.
Ja.
Ebenenverschiebung ist, glaube ich, ganz gut. Kannst du für deine nächsten Interviews dann dir schon mal merken.
Genau, ja.
Wir können natürlich nicht über alle Songs jetzt sprechen im Podcast, aber ich habe mir einen noch auf alle Fälle raus, vielleicht hast du noch einen anderen, über den du auch noch gerne sprechen willst, aber ich habe mir aufgeschrieben noch Pass auf dich auf.
Mhm.
Nicht, weil er auch einen sehr schönen akustischen Einstieg hat, sondern weil ich finde, dass Pass auf dich auf, diese Worte für mich sowas wie die schönsten Worte sind, die man einem mitgeben kann. Ein verklausulisiertes Ich liebe dich.
Oh, also, ja, ja.
Also finde ich so was auf mehreren Ebenen einfach irgendwie. Mhm. Der Mensch ist einem was wert und so viel wert, dass ich ihm diese Worte mitgebe. Und das ist dann eben auf jeder Ebene von Beziehung. Das kann Freundschaft sein, das kann jemand anders sein, der einem nahe ist. Aber ich finde, die Ebene oder das, was man damit mitteilen möchte, ist für mich eine ähnliche.
Ja, ja, das finde ich schön und das kann man eigentlich auch genauso stehen lassen, finde ich. Ich glaube, das Lied hätte ich vor 20 Jahren nicht schreiben können. Das ist was ja auch aus einer gewissen Lebenserfahrung wahrscheinlich entstanden ist, weil man einfach auch gelebt hat und weil man viel erlebt hat und so und weil ich mit vielen Menschen zu tun habe und hatte, die nicht so gut auf sich aufpassen, die mir aber ganz wichtig sind. Und ich denke, es geht wahrscheinlich jedem Menschen so, dass man jemanden im Umfeld hat, um den man sich einfach Sorgen macht. Und ja, das ist, ja, fühlt sich gut an, das Lied. Also ich hoffe, dass es vielen Leuten auch Power gibt in einem richtigen Moment irgendwie.
Ja. Habt ihr jetzt einiges noch an Live-Konzerten vor euch, da kommen wir gleich noch zu. Habt ihr, während ihr das Ganze so ein bisschen zusammengeschraubt habt, auch schon so ein bisschen überlegt, wie könnte das live funktionieren oder kommt das immer erst, damit alles fertig ist?
Wir proben jetzt erst nächste Woche, aber wir haben schon so ein bisschen zusammen rumgesponnen, auf jeden Fall, wie man ein paar Übergänge gestalten kann. Ja, dass wir mit Smile anfangen, ist, glaube ich, Glas.
Da müsst ihr.
Ja, ja, ja. ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Lied irgendwie für längere Zeit auf Startnummer 1 bleibt bei den Konzerten. Ansonsten ist es natürlich auch irgendwie herausfordernd, weil du hast es ja auch gesagt, 10. Platte. Ich weiß ja, wie es ist, wenn ich selber auf ein Konzert gehe. Ich denke immer, hoffentlich spielen die nicht nur so viele neue Sachen. Und trotzdem ist es uns ja ein Anliegen, die Platte auch zu präsentieren. Und ich finde auch so bei dem, was wir bisher gemerkt haben, es gibt viele Lieder, die live richtig gut funktionieren werden. Also weil die im Proberaum schon so gut funktionieren. 1995, Smile, Love is a Killer wahrscheinlich auch. Wenn man sowas wie I Don't Give a Fuck mal macht oder so, ist bestimmt auch geil. Auf ein Licht habe ich auch voll Bock. Aber wir werden jetzt auch nicht mehr als 4, 5 Lieder von der neuen Platte da irgendwie mit reinbringen können, weil wir wollen ja am besten von jedem Album was spielen und mehr als 17, 18, vielleicht 19 Lieder spielen wir nicht, weil dann geht's in Richtung 2,5 Stunden und ich finde, das ist viel zu lang für ein Konzert.
Ja, vor allem auch für euch, wo ihr das ja nicht nur einmal macht, für die Zuschauer ist es wahrscheinlich okay, aber wenn du dann überlegst, ich kann es dir ja gleich mal erzählen, wie viele Konzerte habt ihr dann?
Ja, das ist eine gute Frage. Da fragst du genau den richtigen Spezialisten.
Ich habe es gesehen, es sind eine Menge.
Ja, es ist aufgeteilt. Es sind jetzt erstmal Sommer-Open Airs. Also wir spielen keine normalen Festivals. Das wollen wir erst nächstes Jahr wieder machen. Wir spielen jetzt sozusagen eigene Sommershows und starten jetzt am 5.6. in Hamburg im Stadtpark und dann Tag darauf in Braunschweig. Und dann geht's Juni, Juli, August. Haben wir noch relativ viele. Und dann gehen wir noch mal richtig im Herbst auf Tour.
Ja, also in mehrere Blöcke aufgeteilt. Dann kann man ja vielleicht auch schon mal für euch, dass ihr euch das so ein bisschen ausprobiert, so welche von den neuen Songs haben denn live gut funktioniert. Und man kann ja zwischendurch immer mal einen anderen ausprobieren und hat dann am Ende, bevor der Herbstblock startet, vielleicht sein Setup für einen neuen Song mal wieder verändert. Also ich stelle mir das auch ganz spannend vor, mal auszuprobieren, wie ein Song, der jetzt vielleicht nicht jedes Mal gespielt wird, auch live funktionieren könnte.
Ja, das ist immer wieder spannend. Oft fliegt man auch völlig falsch und denkt so, das ist ja muss ja der absolute Bringer sein. Und dann spielst du den und denkst so, okay, das ist jetzt von der Reaktion, aber ja, eher verhalten. Und bei anderen Liedern, ich meine sowas wie mit dem Moped nach Madrid oder so, das spielen wir fast auf jedem Konzert. Das war nie eine Single, aber die Leute möchten das irgendwie. Und das findet man dann so im Laufe der Zeit irgendwie raus. Das ist aber auch schön, dass wir das nicht alleine entscheiden, sondern das Publikum halt auch irgendwie. Also da sind wir dann auch feinfühlig und hellhörig und gucken genau hin. Ja, manchmal gibt es auch so Phänomene wie das Lied Keiner. Das ist irgendwie auf der Lichtjahre und auf unserem Album Lichtjahre. Und das ist irgendwie, das wird total viel gestreamt. Und dann sage ich so, ja, müssen wir ja mal irgendwie spielen. Das war jetzt auch keine Single oder so. Und dann haben wir das gespielt. Aber der Funke, der so live, will ja nicht so richtig rüber. Die Leute wollen das lieber hören.
Vielleicht waren die Leute, die es gestreamt haben, auch gerade nicht auf dem Konzert. Wer weiß es denn?
Das kann natürlich sein. Was ich eigentlich nur sagen will, ist so, es ist halt schön, wie du sagst, man probiert Dinge aus, aber es gibt keine festen Regeln. Das ist, die Leute suchen sich ihre Lieder aus und wir bieten was an und ja, und lassen uns dann auch gerne mitziehen, einfach so.
Ja, wir haben jetzt über viele Songs vom Album gesprochen. Wenn tatsächlich jetzt hier jemand zuhört, der von euch noch nichts gehört hat oder der gerade mal so einen von den gerade angeteaserten alten Songs so kurz noch im Kopf hat, weil ihm da kurz was aufpappt, aber eigentlich eher nicht so viel von euch weiß. Mit welchem Song von Smile sollte er anfangen zu hören? Also unabhängig davon, dass man immer ein Album der Reihenfolge nach durchhören sollte, aber welcher Song ist so, wo er sagt, okay, das sind jetzt wir Stand jetzt und das spiegelt auch uns am ehesten wieder. Gibt's da einen oder?
Ja, ich würde dann immer Smile sagen.
Ja. Weil es auch jetzt direkt ein Gefühl jetzt auch trifft.
Ja, genau. Also und weil das schon auch, das Lied hat viel von uns einfach. Das ist schon ein richtig klassischer Matzen und ist auch eines der Lieder, die ich auch selber immer noch gerne höre. Das hört dann schlagartig auf, wenn die Platte raus ist, dann ist immer Schluss, dann höre ich die nicht mehr, dann spiele ich die nur noch gerne. Aber das ist so, ich weiß nicht, ich glaube, das Lied habe ich so, ja, das habe ich sehr, sehr oft gehört. Ein Licht habe ich noch häufiger gehört, aber mit ein Licht könnte man auch vorausschicken, aber Smile ist eigentlich noch besser.
du hast gerade das erwähnt, das mit dem Vinyl, das euch jetzt besonders am Herzen liegt. Gibt es da Specials? Ist die eine Frage. Zum anderen, macht ihr noch CDs?
Ja, wir machen CDs. Ich finde ja das Medium CD auch gar nicht so schlecht. Dabei fällt mir ein, ich muss endlich mal wieder einen CD-Player kaufen, weil meine ganzen alten.
Ja, ich habe auch
Ja,
keinen.
aber es ist eigentlich ein ganz schöner Musikgenuss, finde ich. Ja, wir machen CDs, genau, und wir haben, glaube ich, drei oder vier verschiedene, nee, drei verschiedene Vinylfarben. Also eine Splatter-Vinyl, so eine Creme-Weiße und so was Giftgrünes. Ich glaube, wir machen gar keine schwarze Vinyl. Nee.
Man hat ja früher mal gesagt, dass das schwarze Vinyl einfach besser klingt. Das andere wäre irgendwie Restkram, irgendwas. Aber das war auch tatsächlich nur ein unglaubliches absichtliches Fehlinformation von irgendwelchen Vinyl-Fetischisten wahrscheinlich.
Ja.
Also ich glaube, da gibt es auch keine Unterschiede mehr. Es sei denn in der Grammzahl der LP. Das mag sein, das ist jetzt wahrscheinlich normal 180 Gramm Vinyl. Dann gibt es wahrscheinlich noch
Ja.
irgendwelche, die doppelt so schwer sind in Schwarz, dass die dann vielleicht besser klingen, weil sie besser auf dem Backenteller aufliegen. Das kann ja auch sein.
Ich habe das auch mal gehört. Ich habe auch gehört, irgendwie bei der Johannes, mein Bruder und Gitarrist der Band, der ist ja auch lange DJ gewesen, der meinte, weiße Platten nicht so geil zum Auflegen, weil du die Tracks nicht, die Rillen nicht so richtig sehen kannst. Aber
Okay,
ja,
das ist ein
ja,
Argument, aber.
ja, ja, finde ich schon auch.
Ja.
Aber ich weiß nicht, also die Creme Weiße klingt super auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich habe wahrscheinlich kein absolutes Gehör. Die viele Kleinigkeiten höre ich dann auch einfach nicht. Dann denke ich, die Platte klingt geil in Weiß, in Rot, in Kackbraun, egal.
Hauptsache, sie macht Spaß. Also von
Genau,
daher.
so, genau. Ja.
Okay, vielen Dank dir. Ich bin jetzt hier um einiges schlauer, was die Songs betrifft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, aber auch natürlich Erfolg mit der ganzen Geschichte. Ist ja auch immer noch ein bisschen so eine spannende Geschichte, wenn man sowas dann rauslässt. So, wo bleibt man denn da irgendwie chartsmäßig noch? Das hat ja beim letzten Mal bei Hollywood ziemlich gut funktioniert.
Ja,
Ich
ja.
drücke euch mal die Daumen, dass ihr in die gleiche Richtung geht. Aber es ist ja nicht entscheidend für euch. Ist ein tolles Album geworden, finde ich. Ich freue mich auf die Live-Geschichten. Also ich werde euch bestimmt irgendwo live sehen. Und von daher, dank dir, grüß den Rest und den ZuhörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Und passt auf euch auf.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.